Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Das Podcast UFO. Mir gegenüber sitzt wie immer in lauernder Stellung, hat sich angemessen verkleidet, Stefan Tietze.
Und mir gegenüber sitzt in so einer Opfertierstellung, der angegriffen werden will, der nicht zu mir guckt, der mit dem Rücken zu mir steht und irgendwie so Gras, Weide isst. Florian Will, hallo.
Falls ihr Stefan nur aus dem Podcast kennt, er ist ein Mensch, der aggressiv den Blickkontakt sucht. Also wirklich, wenn dir der Blickkontakt mal auf den Boden fällt, nein, Stefan Tietze packt ihn und reißt ihn wieder in die Luft.
Weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Weil ich so groß bin. Ja. Und so leuchtturmartig quasi immer umgucke mich. Ich bin wie so diese Murmeltiere, die so aufsteigen und dann gucken die herum.
Ja.
Und dann gehen die wieder ab. Aber ich bin ja generell in dieser Lauerstellung.
Du bist immer lausch. Wurdest du gefragt, das Auge von Sauron zu spielen eigentlich?
Ja.
Einfach der hohe Turm da oben?
Ja, ich wurde gefragt und habe gesagt, hat aus Zeitgründen nicht hingehauen. Weil der ist ja oft zu sehen, ne?
Ja,
der hat viele Drehtage, die hatte ich damals nicht wegen Abi.
Aber sehr einsam, ne? Also konnte nie mit dem coolen Cast zusammenspielen, sondern immer
außer
nur alleine.
Außer am Ende kurz mal.
Außer am Ende, als er umgefallen ist. Ungünstig. Vielen Dank an Benjo für dieses fantastische Intro mit einer Klassiker-Melodie, die alle das Podcast-UFO-Hörer kennen sollten. Hallo, freut mich. Schön, dass ihr da seid.
Danke. Aber was mich stört, ist ein bisschen, also vielen Dank, mega Intro, aber dass man uns immer mit so diesen Comedy-Melodien versieht. Mit diesem
Was meinst du, woran das liegt? Fühlst du dich nicht ernst genug?
Nee, was ich mal gerne möchte, ist so ein, warum, weil, und so sehen uns ja alle Hörer, so oder diese EDM- transartigen Dinger, die oft kommen. Aber was nie kommt, ist dieses pathetische Newsroom-artige Intro.
Ja, das stimmt.
Dieses, sie shapen unsere Welt,
ja.
Sie shapen die News, sie shapen, wie wir denken und existieren.
Ich glaube, man verbindet uns nicht mit Fakten und Wahrheit und Neuigkeiten. Wir erzählen Dinge, die vor 160 Jahren stattgefunden haben, falsch nach.
Ja, und Pathos. Pathos ist auch nicht bei uns irgendwie drin, aber ist okay.
Pathos kann man bei dir vielleicht vermissen das Jahr über, aber nicht zu Halloween. Du bist ein Halloween-Freak, du bist komplett angezogen, Kunstblut übers gesamte Gesicht geschmiert. Du siehst ein riesiger Pappmaché-Hai, der dir in den Kopf beißt und das Blut läuft dir den ganzen Körper runter. Ja. Wie kamst du auf dieses Kostüm und warum trägst du es jetzt schon eine Woche nach Halloween noch?
Es ist kein Pappmaché-Hai, es ist ein echter Hai.
Oh, okay.
Es ist auch kein Kunstblut, es ist mein Blut. Ich habe mal gesehen bei den Wrestlern, dass die, wenn die nämlich echt bluten wollen, weil Kunstblut sieht doch jeder. Jede Laie kann selbst erkennen, dass es Kunstblut ist. Und deswegen schneidet man sich mit Rasierklingen kleines bisschen in die Kopfhaut rein. Ein sehr empfindliches Stück Haut, wo es dann blutet. Und dann ist ein kleiner Katzenhai. Den habe ich gefunden an der Ostsee.
Ja.
Und der wollte mich nicht beißen. Und dann habe ich den sehr lange auf meinem Kopf gehalten, bis er irgendwann nicht mehr konnte.
Ich
habe den so unter Strom gesetzt mit einem Föhn, damit die Konstruktion.
Was für ein Aufwand.
Halloween-Kostüme ist kein Bullshit.
Ja, du setzt dir diesen Druck aber auch immer selber auf. Jedes Jahr versuchst du dich zu überbieten vom letzten Mal. Letztes Mal hast du dich ja komplett einmauern lassen, die Pyramide.
Ja.
Riesige Pyramide irgendwie, bis zu Hause geblieben dann in deiner Pyramide. Aber es war ein tolles Kostüm.
Ja, es war ein tolles Kostüm, aber halt sehr, sehr einsam.
Ja.
Aber das ist halt eine Abwägungsfrage. Also für mich ist Halloween an Platz 1 aller kostümierten Feste. Es ist mein Platz 1 der kostümierten Feste in Deutschland, von denen wir ja sehr viele haben, ne? Gerade hier in Köln hast du noch mehr. Du hast 11.11., du hast Karneval, du hast Halloween. Du bist ja quasi nur verkleidet.
Konstant eigentlich. Also es lohnt sich gar nicht, normale Kleidung zu kaufen, weil du eigentlich mehr verkleidet bist als nicht.
Aber wann ist man eigentlich nicht verkleidet?
Ja, tolle, ganz, ganz, ganz tolle Frage. Nee. Ich bin heute auch schon losgezogen, habe aber nur Saurus bekommen. Also immer nur
Saurus. Süßes.
Ich weiß auch gar nicht, warum man diese Option noch offen hält. Warum man nicht einfach sagt, gib mir Süßes, sondern sagt, Süßes oder Saurus, ich krieg immer nur Saurus. Konstant.
Und ich habe auch gelesen, dass jetzt viele Eltern haben sich beschwert, weil die erfahren haben, dass im letzten Jahr schon sehr viel Süßigkeiten gegeben wurden. Und dann haben die Eltern das genommen und fortgeworfen.
Was?
Haben dann jetzt an die Türe gehangen, so bitte unseren Kindern nur Süßes geben oder Saures, was aber gesund ist. Also zum Beispiel bei Süßes oder Saures dann halt entweder den roten Apfel oder den grünen Apfel.
Nein. Oh, come on. Das ist das Schlimmste, was man seinen Kindern antun kann. Ist so dieses, wir feiern ja gesundes Halloween. Also nein, lass sie doch einen Tag mal im Jahr Kind sein.
Nee, ich denke mir, das ist halt wie The Purge. Weil das ist doch voll okay, an diesem einen Tag sich bis in die Ohnmächtigkeit zu fressen.
Ja, absolut.
Dann zu kotzen. Das ist doch genau das, was man braucht.
Ja.
Dass man das ganze Jahr diese Fritt- oder diese Pets-Spender nicht mehr sehen kann. Da hat man keinen Bock mehr drauf.
Ja, ich kann Kamelle den Rest des Jahres nicht sehen. An dem einen Tag im Jahr gerne.
Schatz, her damit. Möchtest du gerne eine Kamelle haben?
Oh, nö, weißt du, ich hab ja vor letzte Monat habe ich mir schon richtig die Kamelle gegeben und dann habe ich jetzt kein Hunger mehr.
Kein Hunger mehr.
So, und dann so funktioniert das.
Ja.
Und deswegen natürlich die Kamelle-Industrie auch stark im Verzweifeln.
Ja, so sehr am Verzweifeln, dass sie jetzt anfangen, von Wägen, mit denen sie durch die Innenstadt fahren, auf Leute zu werfen.
Kostenpflichtig die Drops runterzuwerfen.
Ja, auf Leute zu bewerfen damit. Da müsst ihr aufpassen. Also deswegen meinen Regenschirm mitnehmen.
Ich habe damals als Kind die Strategie verfolgt, gar nicht erst versuchen, die Sachen aus der Luft zu fangen, weil du bist ja klein als Kind. Ich war immer auf dem Boden unterwegs.
Ah, ja.
Ich war einer dieser Gollum-Kinder, die dann zwischen den Füßen der anderen Kinder rumgeschlichen sind und die Sachen vom Boden genommen haben, wo die anderen schon zweimal draufgestiegen sind.
Seitdem ich aber Lion King gesehen habe, hätte ich dir davon abgeraten. Weil das ist nämlich genau das, du bist wie der kleine Simba, der durch die Gnu-Herde rumwatscht.
Das ist die Message von Lion King?
Mhm, dass man nicht an Karneval unter den trampelnden Menschen, ja, du hast dich aufmerksam geguckt, einen trampelnden Menschen unten auf den Knien.
König der Löwen ist karnevalskritisch.
Ja.
Das ist eine karnevalskritische Gesellschaftskritik.
Das ist eine karnevalskritische Gesellschaftscharakterkritik.
Krass. Das ist verrückt.
Ja.
Das ist immer an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt.
Aber dass du gerade meintest, dass du als Kind folgende Strategie verfolgt hast. Ich habe als Kind, glaube ich, nie eine Strategie verfolgt. Habe ich ein bisschen nachgedacht.
Einfach impulsiv Hände in die Höhe gemacht. Einfach.
Und ich behaupte auch, jedes gesunde Kind, no front, sollte keine Strategie verfolgen.
Nein?
Sondern einfach nur machen, was es denkt, was es machen soll.
Glaubst du nicht, gerade Kinder sind extrem strategisch begabt, weil sie müssen ja konstant ihre Eltern manipulieren? Mit diesem klassischen, ich weiß noch, wie ich damals von Lego-Technik gab es diese Star-Wars-Reihe mit diesen programmierbaren Computern drin. Da gab es den AT-AT und den R2-D2. Und da konnte man so dumme Sachen programmieren wie fahr 3 Sekunden nach vorne, dann dreh dich. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte ja was mit Computern machen und programmieren lernen. Deswegen brauche ich das eigentlich für die Schule, um das zu lernen. Und habe versucht, damit durchzukommen.
Aha.
Und ich glaube schon, dass Kinder sehr gut darin sind, sich einfach Nonsens auszudenken. Um das irgendwie als, ich brauche den Laptop ja für die Schule, ich brauche TikTok für die Schule und sowas, um da durchzukommen.
Aber musstest du ihn auch wieder abgeben, als du dann bei der Frank-Elzner-Masterclass angenommen wurdest?
Als meine Eltern langsam die Lunte gerochen haben und gesagt haben, Moment mal.
Lunte, du riechst nach Lunte.
Hat schon wieder jemand, gibt es eigentlich Duftkerzen, die nach Lunte riechen?
Ja, Lunte. Das verkaufen wir. So super, die sehen nämlich genauso aus wie alle anderen. So Designer, designen die Duftkerzen mit so einer coolen Schrift, so wie so amerikanische Ölfässer, blablabla. Steht bei uns einfach nur Lunte.
Wollen Sie die Lunte oder den Braten riechen? Das sind so die beiden Geschmacksrichtungen, die man sich holen kann. Das ist doch weil momentan hat jeder Eistee, jeder hat Eistee, du willst ja auch an den Markt. Ich glaube, der nächste Shit sind Duftkerzen. Alle Promis, alle Podcasts bringen Duftkerzen raus.
Finde ich sehr gut. Lunte. Braten finde ich aber auch nicht schlecht.
Die Leute wollen wieder was riechen.
Hast du die Lunte schon gerochen? Ja, habe ich auch bei mir zu Hause.
Die Leute wollen wieder was erleben.
Nee, finde ich ganz gut. Ja, vielleicht sollen wir da einen Trend starten? Wir können die Kerze benennen, zum Beispiel, nur ist from the top of my head, das Podcast-UFO.
Ja, okay. Ja, können wir mal überlegen, ob wir das noch raushauen.
Wie steigt man denn jetzt in die Duftkerzenindustrie ein? Wie startet man überhaupt irgendwas? How do I start the process?
Also entweder du schaust, dass du dir eine Duftkerzenfabrik vererben lässt.
Mhm.
Das ist sehr einfach. Also du schaust dir um, wo in Deutschland sind Duftkerzenfabriken, stellst dich da vor die Tür und sagt, ich hätte Zeit, ich hätte Erbgut vorhanden. Ich bin Erbgut. Und dann musst du natürlich überlegen.
Generell immer ein guter Gesprächsstart. Ich bin Erbgut. Außer jetzt beim Flirten würde ich jetzt nicht das sofort sagen.
Ich bin gut. Und das ist dann das Problem. Aber ansonsten, es gibt bestimmt, ich glaube ja, viele Leute haben keinen Bock auf das, was sie machen. So, die haben von den Eltern vielleicht die Duftkerzenmanufaktur geerbt. Und die, wenn du denen sagst, für 10.000 Euro, und die sagen, ja, sofort. Ja, sofort. Die wollen raus. Und ich glaube,
steckst du gerade den großen Swapperoo vor eigentlich?
Ich glaube, ja, der große Swapperoo. Die Leute wollen raus und einfach nochmal neu aushöhlen, nochmal von vorn anfangen. Aber es ist viel, ich glaube, erstmal musst du per Handarbeit anfangen und das selber zusammenrühren zu Hause mit allen Töpfen. Nimm alle Töpfe, die wir haben.
Alles, was du an Lavendel, Töpfen in die Hände bekommst und Wachs.
Ja. Und dann alles Lundengeruch musst du halt irgendwie versuchen, synthetisch herzustellen, was schwierig wird.
Nee, gar nicht. Dein alter R2-D2.
Ja. Dann der MacBook, den ich damals für die Hausaufgaben bekommen habe. Vielleicht sowas wie so Duft, Wunderkerzen. So wie das riecht, so dieses verschmorte Silvestergeruch-Feeling, glaube ich.
Ich glaube, dafür reicht mein Topf. Dieses, wenn du sagst verschmort, ich glaube, da reicht einfach, wie mein Topf immer schmeckt.
Ja. Yeah.
Weil viel Unglück drin passiert ist. Ja, finde ich nicht so schlecht. Können wir einfach mal machen. Dann füllen wir das ab in Gläser und den Docht nicht vergessen.
Ich würde sogar den Doppeldocht etablieren. Das fand ich immer das Allercoolste, die Kerzen, die gesagt haben, ein Docht.
Ja, so acht.
Er hat gesagt, ich bin besser als andere Kerzen. Wo ich mir schon damals denke, was nimmst du dir eigentlich raus?
Kerze.
Fünfdochtige Kerze. Du denkst, ja, du bist was Besseres? Vor allem die dann teilweise auch die Flammen der Dochte sich verbündet haben, zusammengetan haben. Und von den fünf Dochten haben drei einfach eigene Sache gemacht und sich verbündet. Und die beiden außen haben zugeschaut. Ich dachte mir, das sind Dramen, die sich da abspielen in diesem Docht-Reich, da wo irgendwie Game of Docht, dass sich die alle zusammentun.
Ja, Game of Docht und Game of Kerzenfabrik. Also auch die Leute, die dann sagen, fuck, jetzt hatten die das zuerst. Jetzt haben die das umgesetzt mit dem Doppeldocht.
Das ist auch ein Wettrüsten, glaube ich, wo man irgendwo den verpasst hat, abzubiegen. Zwei Dochte, dann kamen drei Dochte raus, dann vier Dochte und immer mehr. Und die Leute wussten gar nicht mehr, was sie überhaupt noch machen sollen.
Ja, und dann finde ich es fast sympathischer, einfach die Kerzenfabrik abzustoßen für 10.000 Euro. Ich glaube, das ist dann viel noch sympathischer als dieses überehrgeizige, na, wir haben einen Doppeldocht.
Ja.
Und alle anderen Firmen so, na,
we also, don't. Falls ihr eine Duftkerzenfabrik braucht, wir hätten eine. Falls ihr die abnehmen wollt, wir haben kein Interesse mehr dran.
Aber ich habe mal erzählt, da, wo ich häufig gearbeitet habe, bei Mom in der Firma, wo ich manchmal im Labor war und sowas, habe ich in Sommerferien und so gearbeitet. Und genau gegenüber war eine Aroma-Firma. Givaudan. Ja. Eine Schweizer Firma, die Führenden im Aromen herstellen.
Ja.
Und da roch immer das ganze Industriegebiet in Dortmund, roch wirklich nach dem, was sie da gerade hergestellt haben.
Wahnsinn.
Und das konnten die sich nicht aussuchen, das konnten sich alle anderen nicht aussuchen, aber alle hatten dieses Silent Agreement, dass man halt damit klarkommen musste, dass die gerade irgendwie, keine Ahnung, Spekulatius-Time haben.
Aber natürlich auch ein leichtes Spiel für alle Wirtschaftsspione, die wirklich da einfach mal einmal in der Woche hingehen und schnüffeln und sagen, Moment mal, die machen jetzt wieder Spekulatius.
Ich rieche Spekulatius, ich rieche Zimt,
ja,
ich rieche weißer Pfeffer, ich rieche Paprika.
Gib das weiter an die Zentrale.
Ja, ich rieche Hotdog. Und der Kollege so, sorry. 80s Comedy-Szene geworden.
Ja. Der Pförtner. Schön mit dem Vierer Hotdog.
Sorry.
Mit dem Vierer Hotdog-Eimer davor. Aber das stimmt schon, du kannst eigentlich da nicht verschleiern, was du herstellst. Und du kannst den Leuten auch sagen, ja, kommt rein. Es ist eh nicht geheim, was wir herstellen.
Ja, oder die haben am Schornstein oben
so ein Filter
dran,
ja,
der aber gleichzeitig den Rauch von was anderem ausstrahlt, was die vor 30 Jahren gemacht haben.
Ja, ja.
Ach, ihr denkt, wir machen Spekulatius, ja.
Einfach so neben dem Schornstein so eine riesige Deo-Flasche aktiviert, wo dann einfach die Praktikantin hochklettern muss und einmal so mit ganzer Kraft auf den Drucker springen springt.
Muss.
Und dann oder einfach der komplette Spekulatius-Geruch wird übertüncht mit Deo. Kann auch sein.
Ich fand es immer sehr angenehm.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Fenster auf und es roch direkt nach. Es war auch nicht wie Fenster aufmachen, es roch wie einen Ofen aufmachen und man weiß nicht, was passiert.
Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen. Denn damit hast du all deine Finanzen im Blick. Alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist doch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinaus lebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest. Denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 Euro pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter Mehr auf Gutscheincode einlösen. Und dort könnt ihr dann den Code UFO2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt. Dank Finanzguru.
Werbung.
Ich glaube, das ist auch wichtig. Leute, die eine Wohnung oder Haus kaufen, denken immer an Aussicht und Verkehrsanbindung. Die denken selten an Geruch, wo man wirklich so, was sind die deutschen Geruchshotspots? Weil wenn du irgendwie, keine Ahnung, neben einer Lebkuchenfabrik lebst, ja, ist doch das beste Leben. Du einfach machst das Fenster auf, ziehst einmal diesen Geruch ein.
Ja, du bist herrlich. Ja generell Geruchskonnoisseur, ich ja auch. Du hast aber ja auch die Erfahrung gemacht mit deiner Katze, deines Mitbewohners, die bei dir reingepinkelt ins Zimmer.
Ja.
Und hast ja auch schon vor einigen Folgen gesagt, dass du glaubst, dass es der aggressivste Sinn ist, der dich am meisten wach hält.
Ja.
Deswegen glaube ich auch, ich glaube sehr an Gerüche und an die Macht des Geruchs. Ich glaube, man muss sich darauf achten.
Haben uns auch Leute geschrieben, die sich auskennen mit dem Gehirn und die haben gesagt, ja, das ist tatsächlich so, dass ich fasse das jetzt mal für Laien zusammen, damit. Ich möchte es einfach mal ein bisschen runterbrechen.
Okay.
Und zwar hieß es so, in etwa, ich vereinfache es jetzt stark. Dass die Nase mehr oder weniger direkt ans Gehirn angeschlossen ist. Wohingegen die anderen Sinne noch durch so einen Filterteil durchlaufen.
Aber direkt von der Nase mit HDMI.
Richtig.
Direkt ins Hirn.
Mit Glasfaser straight rein.
Ja.
Und halt dann, ich versuche jetzt alle Fachbegriffe zu vermeiden gerade, und der Teil des Gehirns, der so rausfiltert, da geht die Nase nicht durch. Das heißt, wenn du Dinge siehst oder hörst, da filtert das Gehirn schon raus. Irgendwie, wenn du sagst,
du hörst siehst, ja wahnsinnig das Augenlid, meinst du, das ist der Filter?
Ja, genau. Zum Beispiel kennt man ja auch dann so Sachen wie der Gorilla, den man nicht sieht, wenn man abgelenkt ist, weil das halt einfach rausgefiltert wird. So.
Ach so.
Und da habe ich mir gedacht, na, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ein Gegenbeispiel. Man riecht seine eigene Wohnung nicht. Immer wenn du bei jemandem anders zu Besuch bist, hat die Wohnung und das Haus einen bestimmten Geruch. Bei dir zu Hause aber nicht. Du riechst auch deinen eigenen Körpergeruch.
Das stimmt nicht. Haha! Halten Sie! Bleiben Sie stehen! Mann mit den vielen Thesen.
Jetzt hast du mich erwischt. In flagranti erwischt.
Mann mit den vielen Thesen. Bleiben Sie genau da stehen. Weil, wenn du mal so tief an deinem Kissen riechst, riechst du doch deinen Körpergeruch. Riech mal, nimm mal einen tiefen.
Nee, ja, aber das ist dein Körpergeruch? Nee,
das was soll denn sonst sein?
Nee, halt tote Milben gepaart mit toten Haaren, gepaart mit viel Speichel.
Körpergeruch.
Ja, dein Speichel riechst du schon.
Deine Wohnung riechst du ja auch, wenn du reingehst nach langer Zeit.
Nee, nach langer Zeit, genau. Genau, nach langer Zeit. Aha. I rest my case.
Schmisch mich nicht, das ist auch mein Podcast.
Nee, aber ich habe die Thesen gerade.
Nee, wenn wir jetzt anfangen, Leute zu schischen
im Podcast. Hey,
nein,
das lassen wir sein.
Das kommt nicht mehr vor. Das ist ein big No-Go.
Nach 280 Folgen habe ich endlich entdeckt, dass ich Stefan einfach pssst. Ruhe jetzt bitte. Also, und zwar möchte ich sagen, dass du genau das beweist, dass auch der Geruchssinn rausfiltert, weil man seine eigene Wohnung nicht riecht. So. Und Hundebesitzer riechen auch ihren Hund nicht, habe ich gehört. Weil jeder Mensch, der neben dem Hund steht und sich denkt, sorry,
ja.
Können wir vielleicht darüber reden, dass dieser Hund einfach abgrundtief stinkt?
Das ist das Schlimmste gewesen.
Furchtbar. Und du denkst dir, na, und der Besitzer riecht es sehr.
Ja, wir hatten irgendwie eine, ich glaube, eine Produktionsleiterin oder sowas bei How to Sell Drugs, die den stinkendsten Hund furchtbar. Der ganzen Welt. Und das war furchtbar. Und ich bin morgens ins Bürogebäude gegangen und habe gesagt, oh Gott, das ist der schon wieder hier, der Hund. Ja. Weil er durch das ganze Gebäude gerochen hat. Und der war süß und nett und lieb, aber wir haben uns gut verstanden. Eine gute Ebene, aber er hat gestunken.
Ja, ja.
Und auf dem Abschlussfest hat sie dann zu mir gesagt, ach übrigens, ich habe herausgefunden, warum die so gestunken hat. Und dann lustigerweise musste ich den noch einmal mit so einem speziellen Shampoo eincremen und dann war der wieder fit. Und ich so, willst du mich eigentlich verarschen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe es vorher nicht hingekriegt. Ich hatte keine Zeit dafür, diesen Hund eben zum Tierarzt zu bringen, weil so viel Stress war. Naja, ich stinke sauer darüber. Ja.
Nee, eigentlich sollte man an dem Tag, stopp, heute wird keine Sekunde gedreht.
Nee.
Wir setzen uns jetzt alle mal zusammen und lösen mal dieses eine Problem hier.
Wir lösen the dog in the room. Lösen wir jetzt mal.
Und wenn das nicht gelöst ist, drehen wir nicht weiter.
Nein,
wir dann soll nicht. Netflix gucken, wie sie ihre Serie kriegt.
Es wird langfristig das bessere Investment sein, ja. Diesen Hund erstmal zum normal Riechen ja. zu bringen.
Was aber einerseits heißt, dass sie es auch gerochen hat oder durch Feedback erfahren hat. Aber ich glaube, Hundebesitzer riechen ihren Hund nicht. Was auch bedeutet, man die Nase filtert.
Aber ich glaube, die Nase ist langsamer. Glaube ich einfach nur. Keine Ahnung, These.
Die langsamer.
Jetzt hast du mich erwischt. die braucht länger.
Sind Sie sicher, dass Sie These aufstellen wollen? Bei einer einzigen Nachfrage geht sie kaputt. Und du hast auf okay gedrückt, nicht auf abbrechen.
Nee, ich habe okay gedrückt. Ich habe mich verklickt.
Trotzdem aufstellen.
Ja, das bräuchte man wirklich mal so ein großes. Und dann sehr viele so Fenster, die einen fragen. Ja, so
Pop-Ups.
Willst du es wirklich? Nee, komm. Ach, du hast doch Besseres zu tun.
Ja.
Stinkt dein Hund? Probier das erstmal aus,
ja.
Ob das vielleicht ist. Naja. Jedenfalls habe ich neulich ein Weinseminar verschenkt und war auch dann Teil dieses Abends.
Mhm.
Und dann hast du mir erzählt, dass du ja parallel auch immer in Moin mal darüber gesprochen hattest wohl, dass du hast über Gerüche gesprochen und ja. über so eine Box, die man kaufen kann, wo man Gerüche erschnüffeln kann.
Genau, so normierte,
genau.
Genormte Gerüche, so 50 kleine Fläschchen mit Geruchsessenzen, sodass wenn Weinkenner miteinander reden, sie sozusagen diese Sprache an Gerüchen haben und wissen, wovon sie reden, wenn sie sagen, rosig, vanillig, bla bla.
Das finde ich nämlich ganz toll, weil bei diesem Weinseminar war vor allem die ganze Zeit halt hat man über Gerüche gesprochen und so und sich verständigt. Was ja nur, es klingt immer von außen hin total so hochgestochen und quatschig, meint aber nur, man muss ja irgendwie ein Vokabular finden, um zu besprechen, was eigentlich sehr subjektiv ist, um das irgendwie ja. zu objektivieren und darüber reden zu können, um zu verhindern, dass man was bestellt, was man nicht mag. So, also eigentlich, und das Vokabular dafür ist halt ein bisschen seltsam. Und manchmal, dann stand bei einem Wein dabei, dass es nach Physalis riecht. Wo man okay. dann denkt, ach komm, können wir nicht zumindest irgendwie dann uns auf 5 Obstsorten ja, einigen, ja, ja. die wir nehmen. Und Physalis ist vielleicht sehr speziell, aber man checkt es irgendwie, weil es so sehr so ein spitzer Geschmack, Geruch ist. Aber naja. Und deswegen finde ich es sehr spannend, mal irgendwie so diese Essenzen an sich zu riechen.
Ja, ist total spannend. Und also vor allem, was es da auch für verschiedene Sachen gibt, ist ja auch unfassbar, wonach Wein alles schmecken kann. Mich interessieren allerdings noch mehr die sogenannten Fehlgerüche. Die Gerüche, die ein Wein gerade nicht haben soll, weil der Winzer muss ja auch rausschmecken können, oh, da ist was falsch gelaufen. Und unter diesen Fehl, da gibt es verschiedene Sachen, ganz explizit,
genau. wonach die falsch sind. Verkorkt, ja, auf jeden Fall.
Verkorkt, Essig irgendwie zu sauer, schimmlig, das Weinfass war schimmlig. Und dann gibt es aber noch den Fehlgeruch Pferd.
Mhm.
Also es kann sein, dass bei der Weinproduktion irgendwas falsch läuft. Irgendwie dann die Weintraube wird falsch gepflückt oder so. Oder die wird gegen den Uhrzeigersinn abgedreht.
Ist ein Pferd dran.
Genau. Und plötzlich, zack, die gesamte Weinernte komplett verpferdet.
Ja.
Und das kannst du wegkippen. Das kannst du dann schön irgendwie an Malotze in Sangria-Eimer füllen, aber nicht mehr verkaufen. Und deswegen muss jeder Winzer diesen Geschmack von Pferd haben, um das rauszuschmecken. Und ich bin kurz davor, mir diese Fehlgeruchspalette zu bestellen, weil ich einfach das so spannend finde, dass von allen Tieren der Welt gerade das Pferd auftaucht bei den Fehlern,
ja.
wie es nicht riechen soll. Und mich fasziniert auch der Entstehungsprozess. Wir haben jetzt gerade schon gerätselt, wie machen wir das Geruch Lunte? So ist natürlich schwierig, aber ich stelle mir da einfach
große Geruchsfolge heute.
Große Geruchsfolge. Ich stelle mir auch vor, dass sie einfach so bei der Pferdegeruchsmanufaktur so einen riesigen Mixer haben, wo die einfach so ein Pferd aus so einem Fließband fällt, so ein Pferd einfach in diesen Mixer und dann geht das in diese Fläschchen und wird verkauft. Weil das ist einfach Pferd in Reinform.
Ja, oder das erklärt, warum es einen Sommer in Dortmund sehr nach Pferd gerochen hat. Ja, genau. Weil Givaudan hat wohl angefangen, ein bisschen mit Pferd zu experimentieren. Ich glaube nämlich, das sind diese Essenzen. Ich glaube, diese Firma macht diese Essenzen, von denen du gerade sprichst.
Oh, das kann gut sein. Und wir haben ja American Bullshit gesehen, oder American Hustle, wie es im Original heißt, wo Jennifer Lawrence' Figur ja immer sagt.
Bitte was?
Jedes.
Nee, ich muss kurz zurückspulen. Sorry.
Der Film, der im Deutschen American Bullshit heißt, heißt im Original
American Hustle. Der heißt im Deutschen American Bullshit.
Wahrscheinlich, weil man dachte, dass das deutsche Publikum nicht weiß, was Hustle bedeutet.
Das stimmt.
Ja.
Aber es ist ja auch so ein bisschen onomatopoetisch Hustle.
Ja.
Ist ja so ein bisschen Hustle. Ist das, was es ist.
Hustle ist ein fantastisches
Wort. Oh, ich hustle hier rum.
Ja, ja. Könnte auch locker ein deutsches Wort werden.
Ohne Scheiß.
H-A-S-S-E-L, Hustle.
Sprecht mal mit euren Großeltern, die jetzt nicht Englisch sprechen. Und sagt mal, oh, ich habe gestern auch wieder so rumgehasselt damit irgendwie. Sagt das mal im Satz, die verstehen das alle.
Das kann sein, ne? dass es schon so klingt.
Wenn du hingegen sagst, gestern, das war so ein Bullshit, was da im Fernsehen läuft.
Ja.
Weiß ich nicht, ob die das genau wissen.
Ja, wenn du sagst, so, um mir das Auto zu leisten, muss ich jetzt echt hasseln. Ich weiß nicht, ob Oma das versteht. Macht mal die Podcast-UFO-Hausaufgabe, redet mal mit euren Eltern.
Nee, mit den Leuten, die nicht Englisch sprechen können, genau.
Genau, und benutzt mal das Wort hasseln und schaut mal, also versucht es so deutsch auszusprechen, wie es geht. Also wirklich zu hasseln. Boah, ey, ich bin die ganze Woche wieder am Hasseln nur.
Ja.
So, und dann guckt mal, ob das ankommt oder nicht.
Und versucht aber auch, also ihr müsst verschiedene, eigentlich müsst ihr auch einmal neutral das sagen. Weil ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen suggestiv gearbeitet habe. Mhm. Wenn ich sage, oh, die sehr ganze Woche durchgehasselt schon wieder.
Stimmt schon, ja. Egal, welches Wort du benutzt.
Ich glaube, ihr müsst einfach so sehr neutral, so biometrisches Fotomäßig neutral gucken. Mhm. Nicht lachen, nicht irgendwie die Augen zusammenkneifen oder sowas und sagen, ich habe gestern die ganze Woche habe ich schon wieder durchgehasselt. Und ich glaube, und dann wird es vielleicht schwieriger. Aber könnt ihr euch ja absprechen mit euren Freunden, dass die einen das machen, die anderen das machen. Vielleicht liegt das daran.
Macht eine Kontrollgruppe in eurem Freundeskreis, die hilft.
Vielleicht macht deswegen niemand unsere Hausaufgaben, weil wir immer Einschränkungen
haben. Oder weil die Leute sagen, eure scheiß Hausaufgaben haben mein gesamtes Sozialleben ruiniert, meine Eltern reden nicht mit mir, meine Oma ruft nicht mehr an.
Nee, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil es zu viele Variablen gibt. Weil ihr Aufgabe 1a, 1b, 2a bis d und Aufgabe 4 machen sollt. 3 hatten wir erst gesagt, müsst ihr aber jetzt doch nicht machen. Und am Ende haben alle die Hausaufgabe nicht, weil es unklar war.
Weil es C gar nicht gab, nur A und B und die nicht wussten, was man machen soll.
Ja.
Und da sagt Jennifer Lawrence Figur, sagt, dass in jedem guten Geruch auch ein bisschen was Ekelhaftes ist. Das ist dann natürlich eine Metapher für den gesamten Film. Es muss immer was Ekelhaftes dabei sein, um so eine gewisse Faszination zu haben. Mhm. In jedem Geruch ist auch was Ekelhaftes. Und ich glaube, da ist was dran. Und ich glaube, wenn du so diesen Geruch hast, wo du weißt, das ist abstoßend, Pferd, und das dann mal in so einen Cocktail tust, so einen Tropfen Pferd in deinen Cocktail oder in dein Essen oder so, so ein Hauch von weil das ist ja auch so, ich glaube, Ekel und Genuss ist immer nahe beieinander. Denk an Schimmelkäse. Denk an irgendwie diese Papageien, denen man den Schnabel abbeißt oder was auch immer
du erzählt hast.
Quatsch. Und ich glaube, das passt zusammen. Und wenn ich diesen Pferdegeruch mal habe, dann würde ich mal auch fragen, dann Leute dran riechen lassen, ohne zu sagen, wonach riecht denn das?
Nee, was wir machen ist nämlich, also, weil jetzt habe ich nämlich gerade auch noch ein Doku darüber geguckt, über Sommeliers, weil es ist spannend, habe ich ganz tolle Doku entdeckt. So, und jetzt Weinphase beginnt, merkt ihr?
Oh, die nächste Weinphase, die so
sehr unangenehme Folgen jetzt, wo ich die ganze Zeit betrunken bin, wollen wir nicht, aber können wir jetzt auch nicht verhindern.
Ja.
Große Sommelier-Doku, SOMM heißt die, S-O-M-M.
Wow.
Gibt es, glaube ich, mittlerweile 3 Teile. Ich habe jetzt nur Teil 1 geguckt, lustigerweise genau bis wir gerade angefangen haben aufzunehmen. SOMM. Und da geht es um 4 Leute, die sich vorbereiten auf die Master-Sommelier-Examen.
Super. Spannend.
Richtig geil. Und da geht es vor allem darum, dass sie lernen müssen, blind Weine zu verkosten. Also du musst wirklich, die verkosten blind 3 Weißweine und 3 Rotweine und müssen eigentlich den Wein bestimmen, sagen, woher der kommt. Nord, keine Ahnung, Nordburgund zum Beispiel und so, müssen es genau dann reinbauen. Napa Valley, Kalifornien, daher kommt es. Also die müssen sehr, sehr genau diese Weine bestimmen.
Das geht tatsächlich.
Und das kriegen die hin und es ist total geil. Und ich würde ja gerne mal, weil da bin ich noch nicht, ich würde mit dir gerne erstmal bei normalen Gerüchen anfangen.
Ja.
Dass wir bei diesen Standardgerüchen und bei diesen Fehlgerüchen, dass du mir blind irgendwie 5, 6 Gerüche gibst und ich muss dir sagen, das ist jetzt Brombeere, das ist jetzt Physalis, weil ich glaube auch nicht, dass das so einfach ist, ehrlich gesagt.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vor allem, das ist ja dann auch die Frage, ob Geruch und Geschmack so ähnlich ist oder ob du es dann auch schmecken musst. Weil das ist ja so ein Fläschchen. Ich glaube schon, dass die Idee ist, dass man das schmeckt, sich so irgendwie auf die Zunge träufelt oder auf ein Brot schmiert oder irgendwie so.
Geschmack ist ja 85% Geruch, habe ich heute auch gelernt.
Was sind die restlichen 15%?
Mhm, Geschmack.
Also der Rest ist dann Zungenalarm, oder was?
Ja, Speichelbildungs-Shit. Zungenalarm. Ich glaube Zungenalarm. So süß, sauer, bitter. Was die Zunge halt wahrnehmen kann. Aber der Rest ist Geruch. Almin-Sauer, vielleicht habe ich einen Zahlendreher drin. Bin mir nicht sicher. Generell weiß man ja, wenn man Dokus guckt danach, dann denkt man, man hat alles verstanden. Dann
auch
kommt eine Rückfrage, man denkt, ja, ich habe nichts.
Ich habe das Gefühl, mein Geschmackssinn ist komplett weg. Ich glaube, diese Mr. Max 5-Liter-Flaschen haben mir einfach die letzten bisschen Geschmacksnerven weggeätzt, die ich noch hatte. Weil ich habe mittlerweile auch kein Bedürfnis mehr nach gutem Essen. Ich denke mir oft im Supermarkt so, oh geil, heute mache ich mir mal so ein Sandwich. So richtig schön, irgendwie mit getoastetem Brot und irgendwie so mit frischen Tomaten und Salat drauf.
Ja.
Und vielleicht mal so irgendwas anbraten, die Tomaten dann vielleicht nochmal so anbraten, irgendwie was Tolles drauf und so. Und dann denke ich mir, nee, ich hätte viel lieber diese Plastiktüten-Sandwiches, diese Plastikpackungs-Sandwiches. Die würden jetzt besser schmecken.
Nee.
Und ich denke mir, das kann doch nicht sein, dass ich das wirklich vorziehe. Ich glaube, bei mir ist mittlerweile der Geschmack so falsch schon gepolt, dass es einfach auch alles verloren ist. Mein Geschmackssinn ist so crap und trash gewohnt, dass es gar nicht mehr anders kann, als das zu verlangen.
Wahnsinn. Weil das habe ich zum Beispiel nicht. Bei mir ist es dann einfach, ich esse es aus Faulheit. Also ich würde auch wahrscheinlich am Ende zum gleichen Ergebnis kommen und wie du einfach das fertige Sandwich kaufen.
Ja.
Aber aus anderen Gründen. Also meine Genese wäre, ah nee, kein Bock, jetzt Tomaten anzubraten. Geht das überhaupt? Darf man das? Ist es in den 101 der Küche überhaupt erlaubt?
Ja.
Nee, komm, machen wir es so. Und dann würde ich wahrscheinlich auch das Sandwich kaufen. Aber bei mir, keine Ahnung, ich glaube, ich bilde mir ein, aber das ist auch so ein Ding, aber ich bilde mir ein, ich kann gut riechen und schmecken, habe auch eine große Nase. Das muss ja für irgendwas gut sein.
Ja, ist das denn, können Hunde so gut riechen, weil sie so eine große Schnauze haben?
Riesige Schnauze haben.
Also ist es wirklich so? Größere Nasen können besser riechen? Oder ist das alles Quatsch, alberne Vorurteile?
Nee, ich glaube das schon.
Weil so ein Hund kann ja, also Eulen haben große Augen und können gut sehen. Hunde haben große Nasen, können gut riechen. Ist die Welt einfacher, als wir denken vielleicht?
Große Elefanten haben riesengroße Ohren. Können aber haben auch einen großen Rüssel. Also die können viel gut einfach. Die sind generell sehr groß.
Giraffen haben lange Beine, aber können nicht gut rennen.
Das glaube ich nicht.
Also.
Nee, jetzt ist albern.
Nee, oder? Also.
Nee, generell große Tiere sind ja dann generell besser in allem. Das ist die These, die wir gerade aufstellen. Je größer das Tier, desto also ist es auch irgendwann unerträglich laut für die. Unerträglich hell.
Aber ist eine. Haben Elefanten größere Augen als Eulen?
Ich glaube schon, ja. Ich weiß auch nicht, wie du darauf kommst, dass Eulen große Augen haben. Verhältnismäßig schon. Aber ich glaube nicht, dass wir kleinere haben als Eulen.
Doch, klar. Nein. Eulen? Eulen, die Augen sind noch so groß, dass sie da den Kopf drehen
müssen. Zeig mal mit deinen Händen an, wie groß du glaubst, sind so. Eulenaugen. Ja, so groß ist dein Auge auch.
Ja, du bist weit weg.
Das ist völlig, völlig albern. Florentin zeigt wie so eine faustgroßes wie so ein Auge.
Tischtennisball.
Das glaubst du aber selber nicht. Ja, Tischtennisball hast du auch im Kopf. 2.
Und im Herzen.
Das stimmt, ja. Du liebst Tischtennis.
Aber, also das weiß ich. Das ist jetzt aber echt ein guter Punkt eigentlich, ne? Aber für Ohren ist, ich glaube, bei Ohren kann man es nicht sagen, je größer die Ohren. Weil zum Beispiel, was ich auch gar nicht verstehe, so Hasen oder so, die haben große Ohren, aber die hängen so runter. Was soll denn das?
Nee, aber.
Was ist denn da los?
Ja, das verstehe ich auch. Die können ja aufstellen, wenn die. Das ist nee, ja sowas
können
wie,
sie nicht.
Ist das sowas wie wir, wie Augen zumachen können?
Dass sie die Ohren darunter klappen.
Ja, weil guck mal, wenn du sehr gut hörst, ist das ja eine unerträgliche Vorstellung. Ich würde kein Auge zumachen, wenn ich so gut hören könnte wie Hasen. Ja. Dann bist du die ganze Zeit, könnte man da hinten die Klappe halten, da drüben in Köln-Wesseling. Ja,
ich glaube, jetzt sind wir am Hasen-Kaninchen an der Front. Ich glaube, Hasen
da können ihre, gar nicht hin,
ihre aber okay. Löffel aufstellen. Aber Kaninchen, die haben einfach nur die Schlappnummern da. Und das verstehe ich gar nichts. Entweder hören die gar nichts. Oh, ich bin hier so eingeklemmt zwischen zwei Tischen. Ich fühle mich wie so eine Walnuss in so einer Zange, die jede Sekunde knackt einfach. Ja. Ich bin wirklich, du hast sie da auf deiner Raumseite noch schön Freiraum gemacht. Ja. Ich bin wirklich an beide Taillenseiten, ich bin wirklich festgeklammert.
Deine Nieren arbeiten schon seit 20 Minuten nicht mehr.
Ich bin wirklich zwischen zwei Tischen komplett eingeklemmt. Einfach wie auf so einer Schiene, als wäre ich so eine Monorail, die einfach sich nur nach vorne und hinten bewegen kann, aber rechts, links gar nicht.
Ich finde auch wirklich, vielleicht müssen wir mal an dieser Raumsituation was machen, aber ich bin auch einfach zu faul. Mein Problem ist auch, ich wurde jetzt angerufen vor, es ist auch schon 3 Monate her, von meinem Steuerberater. Nichts. Ich dachte, oh Gott, was ist das von mir los? Nee, nichts Zeichen. Schlimmes. Beruhigen Sie sich, Herr Tietze. Wir wollten nur sagen, dass Sie bitte 3 Ordner von sich abholen können. Da habe ich wohl, die legen einen Ordner dann für einen an, mit allen Belegen und Kram, auch freiberuflich und so, und kommt für rein, Jahressteuer, Shit und so, und dann lagern die bei sich. Und für mich war das irgendwie so ein Eye-Opening-Call, weil ich dachte, ach, ihr habt von jedem Menschen sehr, sehr viele Ordner bei euch.
Wahnsinn.
Und jetzt muss ich die zu mir nehmen. Aber der Steuerberater hat einen Fehler gemacht, hat gesagt, ja, beeilt mich.
Oh nein, das darf man nicht sagen.
Nein. Und es ist jetzt...
Ah nein, alles muss eilen.
Oh mein Gott, ich habe mich noch nie so beruhigt. Ja. Und ich werde das jetzt nicht machen.
Nee.
Weil das heißt für mich jetzt, es eilt ja wirklich gar nicht.
Ja.
In einem Jahr hole ich die vielleicht ab, wenn ich dazu komme. Wenn ich Langeweile habe, hole ich die ab.
Ja. Wenn ich mal in der Nähe bin.
Wenn ich mal in der Nähe bin, ich nicht.
Bis dahin legen Sie es in Altpapier und ich hole das von da dann ab.
Legen Sie es oben so auf den Altpapier
drauf. Schmeißen Sie es einfach weg.
Da dachte ich auch, aber gut, das war auf sich selber zu übertragen, zu sagen, ich darf niemals jemandem sagen, weil es eilt nicht.
Nee.
Weil dann kommt natürlich nichts. Ganz unclever, mit Menschen so zu reden.
Nee, auf gar keinen
Menschen
Fall.
Menschen vertagen, Menschen lieben es zu vertagen.
Es ist immer alles super notwendig. Ich mache morgen einen Apparillo-Tag. Ich habe mir vorgenommen, morgen wird telefoniert. Morgen wird der Apparat in die Hand genommen, die Wählscheibe wird rotieren und morgen mache ich einen Telefontag und ich habe keinen Bock drauf und morgen wird ein harter Tag. Wir waren kurz davor, morgen aufzunehmen und zwar in einem ganz, ganz empfindlichen Zeitraum.
Prekär.
Ganz prekär. Wir hätten nämlich, wenn wir nicht heute aufgenommen hätten, morgen aufgenommen und zwar direkt nach dem Friseurtermin.
So.
So, Friseurtermin und ich fahre direkt zur Aufnahme. Und ich glaube, wenn man mal mein Selbstbewusstsein in einem Graphen anzeigt und man sich fragt, was sind eigentlich die Punkte, wo das ganz unten ist? Ach, das sind immer Friseurtermine.
Nein.
Und dann dauert es immer so ein paar Tage, bis sich's wieder aufbaut. Und ich glaube, direkt nach dem Friseurtermin könnte mich ein auch nur halb zweischneidiges Kompliment einfach umhauen. Einfach so und irgendwie, ach krass, du bist ja in echt viel fetter als im Fernsehen. Oder du siehst schlanker aus in echt als im Fernsehen.
Das ist ja zweischneidiges.
Und ich so einfach, klapp einfach um und sag, ich war eh schon auf wenig Lebensenergie, hab nur noch 5, so blinkt, mein Selbstbewusstsein blinkt schon so am oberen
Bildschirmrand. Der ganze Bildschirm ist dann rot.
Beep, 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 beep. Und einer kommt so und, ah, bist du nicht Lars Paulsen? Und
wasted.
Weg.
Wasted.
Und dann genau, so Zeitlupe, wie ich so langsam zu Boden gehe einfach.
Und du respawnst vor dem Krankenhaus.
Und da
vom Friseur.
Und da wäre ich echt verwundbar gewesen. Ich weiß nicht, wie ich dir hier entgegengetreten wäre. Weil du erkennst mich normalerweise als selbstbewussten, nahezu schon fast überheblichen Charakter.
Ja.
Und morgen, da wäre ich wirklich am Boden gewesen. Und deswegen,
schade jetzt eigentlich. Das ärgert mich jetzt sehr.
Ja. Und morgen, deswegen dachte ich mir, morgen bin ich eh verschämt, mache ich morgen Apparillo-Tag.
Aber dann haben wir die gleiche Friseurwoche gewählt. Ich habe diese Woche auch wieder einen Friseurtermin. Bin schon ganz aufgeregt.
Wollen wir nicht auch mal zusammen zum Friseur
Auf gehen? Gar keinen Fall. Nee, ich bin sehr, sehr glücklich gerade bei meiner Friseurin. Die hört den Podcast, she gets me. Die weiß, die kennt mich, die weiß, was mich stört, die weiß, was ich mag, die weiß, worüber ich reden will. Es ist entspannt. Das Ding ist ja, wir sind ja beides eher sozial faule Wesen, so ein bisschen. Und ich glaube, manchmal muss man so an die richtigen Leute geraten oder einfach so ein bisschen sich aufraffen, um sie sozusagen wieder eine neue Comfortzone aufzubauen.
Ja.
Und ich behaupte, wenn du nach dem Friseur nicht gut drauf bist, hast du es noch nicht geschafft, quasi deine Comfortzone zu erweitern und quasi in deine Bubble auch noch diesen Friseurgang mit einzubeziehen.
Ja, das stimmt. Das braucht ein Jahr bei mir. Vor allem ist es dann auch immer so ein bisschen mit so einem, soll ich noch was reintun? Nein. Ach, wirklich nicht? Nein, so, weil ich denke mir schon, der Friseur denkt sich, wir alle stehen vor dem Haarschnitt und denken, es sieht scheiße aus. Kein Haarschnitt. Was ich mir immer denke, ich würde gern zum Friseur gehen und sagen, ich würde gern so aussehen wie ein Monat nach dem Friseurbesuch.
Ja.
Also, wo sich das eingewachsen hat, wo es nicht mehr bescheuert aussieht. Aber ich glaube, das darf man, das ist so
die ungeschriebene Regel. Ich finde dich gar nicht
bescheuert nach dem Friseur. Das darf man nicht sagen.
Ich finde dich viel, viel, viel hübscher nach dem Friseur.
Ja, das ist nett, aber man fühlt sich ja selber einfach schwach und schutzlos vielleicht. Es ist auch ein menschlicher Instinkt, so wie wenn du so einen Hund die Haare scherst, der wird sich ja auch erstmal verwundbar und kalt fühlen oder so ein Schaf.
Ja, so ein Schaf, wollte ich gerade sagen. Aber du hast auch viele Haare. Ich habe auf dem Kopf ja eher immer eine Kurzhaarfrisur.
Du hast eher auf der Brust einfach im
ja, da habe ich die Wolle. Aber so auf den Haaren, auf dem Kopf habe ich ja quasi eine Kurzhaarfrisur. Und ich glaube, wenn man Kurzhaarfrisur Menschen Haare schneidet, dann sind die weniger empfindlich, weil die sich davor schon ausgeliefert gefühlt haben.
Ja, das stimmt.
Und du hast ja quasi jetzt so eine schulterlanges, dichtes Haar, welliges, frohlockendes Haar zur Schulter. Ich glaube, das natürlich wird mich jetzt auch ein bisschen stören, glaube ich.
Ich überlege mir auch immer so ein bisschen, wie weit man gehen kann beim Friseur. Weil kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne die Spitzen blondiert und dann abgeschnitten. Also erst die Spitzen so blondieren und dann einfach noch mal abschneiden lassen. Sagt der Friseur dann, sag mal,
nee, warum?
Was soll das?
Dem ist es doch scheißegal.
Wirklich?
Du zahlst doch die
Aber ich Haare. Weiß nicht, ob. Nein, ich glaube, man hat auch einen Berufsethos, dass man sowas nicht machen kann. Dass man nicht einfach sagen kann, oder erstmal, nee, machen Sie mir jetzt Locken und dann glätten. Irgendwie sowas. Einfach sagt so.
Ah, nee, doch Locken.
Genau. Aber du buchst es schon so. Locken, glätten, Locken. Und er sagt, wir können das abkürzen. Nee, ich würde gerne die komplette Palette machen.
Frage. Wie kurz davor bist du sowas zu machen wie Locken? Richtige Locken.
Was heißt denn richtige Locken?
Ja, nicht so deine kleinen Mini-Wellen.
Die nee, du wenn, dann würde ich eher glätten lassen. Oder halt nochmal komplett okay, andere Haarfarbe.
Ja, genau. Wie kurz bist du vor andere Haarfarbe? Blond?
Null. 0%. Ich sehe meine Haarfarbenkarten 0. Leere Hand.
Tattoo?
Eher.
Eher Tattoo oder eher blondiert?
Eher Tattoo als blondiert, tatsächlich.
Du weißt, dass blondiert nach 4 Wochen raus ist.
Nee. Ich würde sagen, blondieren Sie mir nur die Spitzen, dann gehe ich zu einem anderen Friseur und sage, bitte schneiden Sie genau nur die blonden Stellen raus.
Ja.
So ein offensichtlicher Fehlerkorrektur.
Es wirkt wie so eine Schablone. Ja. Es wirkt wie so eine Schablone für einen Haarschnitt. Wie so eine Test, so eine Puppe, die man jetzt dann so als Friseurlehrling abschneidet, wo man dann sagt, wo drauf steht dann so, wenn Sie die Blonden, halten Sie sich an den blonden Strähnchen.
Genau, ja. Und dann so kann man Übung. Achso, wissen Sie was? Da hole ich den Lehrling. Der kann das gut machen. Oder so, die Hälfte der Haare sind so lila gefärbt und du gehst zum Friseur und sagst, bitte schneiden Sie nur die lila Haare
lila weg. Lila soll weg.
So offensichtlich. Da hat irgendwas nicht so funktioniert, wie man sich dachte.
Ja.
Nee, auf jeden Fall, wenn dann eher Tattoo, aber halt dann so Augenbrauen-Tattoo, glaube ich.
Einfach so, Augenbrauen.
Bart-Tattoo. Da die Zeit spart. Ja, das finde ich auch nicht schlecht.
Doch, ich finde es sehr schlecht.
Oder halt so die Koteletten einfach mal Tattoo. Dass du einfach sagst, ich kann mir das wegrasieren und bin da einfach safe.
Weil damit du immer noch dichte Koteletten hast. Nee, aber wo würdest du ein Tattoo dir hinpflanzen, wenn du müsstest?
Nee, ich würde wirklich so, ich würde mir wahrscheinlich.
Okay, wir bleiben beim Gesichtsquatsch. Okay.
Nee, so mein Bart abrasieren, aber die Konturen, wie bei so einer Comicfigur, einfach so nachtätigen.
Wieder diese Schablone.
Homer Simpson.
Das heißt, wenn jemand kommt, ein Lehrling, ein Bartlehrling, wisst ihr genau, wo die Grenzen deines Barts sind.
Ja, und dann würde ich mir das jeden Morgen so mit brauner Farbe ausmalen, so diesen Bereich einfach. Damit ich aussehe wie Homer Simpson.
Aber nicht über die Linie.
Nein.
Schablonen, Mann. Dass alle Service-Menschen um dich herum immer sehr, sehr klar wissen, was sie so
genau
tun
haben. Wirklich so alles ganz klar definiert. Das ist wichtig für mich. Das ist ganz
da
wichtig.
Ist Bart, der hört auf.
Ja.
Das ist genau die Grenze, wo der aufhört. Und diese blonden Haare, die können alle weg.
Ja.
Ja, finde ich alles nicht so schlecht.
Nee, Tattoo habe ich noch nicht lange nachgedacht. Aber wenn, dann halt wirklich So ein schönes Knöcheltattoo einfach. Da Knöchel, so ein Mond, ne? So ein Halbmond oder sowas.
Achso, ich dachte jetzt die Umrisse des Knöchels. Also da, wo der Knöchel aufhört, so ein Kreis drum.
Ja. Oder halt einfach so die Augen, über den Augenbrauen so einfach so Linien zur Mitte, so dass man immer böse guckt. Solche Tattoos finde ich gut. Einfach so, dass man immer so
böse guckt. Ein bisschen.
Ja, ja.
Das finde ich also toll. Bei
vielleicht auch ernster genommen werde.
Lieblingsmoment von Flug der Karibik 2, wo Jack Sparrow auf den Augen gemalt hat.
Toll. Stark. Oh, aber das wäre ein Make-up-Besuch, der hätte mich wahnsinnig gemacht, auf den Augenlidern Augen gemalt zu bekommen. Wirklich, tatsächlich, ist es vielleicht, habt ihr es gesehen, neuer Film in den Kinos?
Ja, The French Dispatch.
Geht wieder los. Contra, deutscher Film.
Also.
Christoph Maria Herbst und Nila Farouk, die vielleicht viele von euch als Der Ruhm noch kennen, YouTuberin. Und ich, immer wenn ich an diesem Kinoplakat vorbeikomme, es läuft mir eiskalt über den Rücken. Es läuft mir eiskalt über den Rücken, weil ich habe ein Trauma mit Darum, mit Nilam Farouk. Ich habe einfach ein Trauma, weil ich habe einmal eine ihrer Videos geschaut, so ein Vlog-Video, wo sie so erzählt und einfach so in die Kamera guckt und erzählt und sowas. Und mitten während sie erzählt, einfach so völlig im Wort, weil sie hat dann so lange Fingernägel, so verlängerte Fingernägel. Und mitten im Satz, einfach völlig selbstverständlich, kommt ihr Finger ins Bild und sie kratzt sich am Augapfel.
Nein!
Mit den langen Fingernägeln. Nicht am Lid, nicht am Augen. Das ist für
mich sogar schon schlimm.
Nicht am Augenlid. Nein, nein. Sondern seitlich am Augapfel.
Warum sollte man den jucken?
Bin wirklich fast ohnmächtig geworden.
Warum sollte man den kratzen?
Was?
Der juckt doch nicht.
Und ich habe in die Kommentare geguckt und niemand hat es erwähnt. Und ich dachte mir, es ist einfach. Und ich kann, also sie ist wahrscheinlich eine fantastische Schauspielerin, aber ich kann mir diesen Film nicht angucken. Weil immer wenn ich sie Close-up sehe, denke ich, jede Sekunde kommt sie und.
Oh, das ist ja für mich schon
schlimm. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, warum hast du das spürt man doch nicht.
Warum hast du das Bedürfnis, den Augapfel zu kratzen? Oh. Der juckt ja nicht.
Ja, vielleicht nicht, vielleicht bei ihr schon, ich weiß es nicht.
Nein, ne.
Oh, ganz, ganz schrecklich.
Oh,
deswegen tut es mir leid, ich würde gerne, vielleicht kaufe ich ein Ticket, ohne mir den Film anzuschauen.
Wie wir beide.
Als Geste,
echt zusammenreißen.
Als gute Geste.
Werbung.
Stefan, du erinnerst dich doch, ich habe Anfang des Jahres erzählt, wie unzufrieden ich mit meinem kleinen Finger bin. Der ist so schwach, der kann sich kaum bewegen und deswegen bin ich natürlich direkt am 1. Januar ins Fitnessstudio marschiert.
Ja, na klar.
Dachte, bisschen pumpen, bisschen den Finger entwickeln, so ein bisschen an die Gewichte, an die Maschinen, kein Problem. Das habe ich dann, sag ich mal, 1,5 Mal gemacht und
natürlich.
Jetzt habe ich letztens gesehen, das Abo läuft noch und wird mir jeden Monat abgebucht und kann man das irgendwie wieder zurückkriegen oder so? Oder wie läuft das?
Ich habe den perfekten Vorschlag für dich, denn ich bin selber riesengroßer Fan und es hat wirklich, und ich übertreibe nicht, mein Leben verändert. Finanzguru.
Finanzguru?
Ich darf dir Finanzguru vorstellen, denn damit hast du all deine Finanzen im Blick, alle deine Konten kannst du in diese App hochladen. Du verbindest dich da zum Beispiel mit all deinen Bankkonten und PayPal. Es ist absolut perfekt, denn wir alle kennen das. Wir haben zig Abos inzwischen überall. Spotify, YouTube, was auch immer. Und bei mir war es dann auch ganz häufig so, dass ich manche Kosten schlicht nicht mehr im Blick hatte oder überhaupt wusste, dass ich da irgendwo Abos habe. Mit Finanzguru passiert dir das nicht.
Ja gut, aber mein Problem ist jetzt, ich habe so viel Geld für Fitnessstudios ausgegeben, ich werde mir Finanzguru nicht leisten können.
Aber das ist auch gar kein Problem, denn Finanzguru ist komplett und dauerhaft kostenlos. Diese ganzen Features, von denen ich gerade erzählt habe, die sind einfach in der App schon drin. Aber es gibt auch noch Finanzguru Plus. Und das ist ganz fantastisch, habe ich auch selber, denn da könnt ihr euer Geldmanagement auf ein ganz neues Level heben. Da stehen dir ganz großartige Features zur Verfügung, zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen, personalisierte Finanztipps. Du hast die Kontrolle über dein ganzes verfügbares Einkommen bis zum nächsten Gehaltseingang, denn das Ganze checkt, wann du Gehalt bekommst und ob du über deine Verhältnisse hinauslebst. Du kriegst intelligente Budgetvorschläge, die dir ganz genau sagen, wofür du gerade einfach zu viel Geld ausgibst oder was du vielleicht noch brauchen könntest. Denn Versicherungen etc. sind da auch mit drin. Das Ganze würde normalerweise 2,99 Euro pro Monat kosten, aber mit dem Code UFO2024 erhaltet ihr 3 Monate lang kostenlos Finanzguru Plus. Normalerweise sind es 7 Tage, wo man das kostenlos testen kann. Mit dem Code UFO2024 3 Monate lang.
Dafür ladet ihr euch einfach die App runter, verknüpft eure Konten und geht dann im Reiter mehr auf Gutscheincode einlösen und dort könnt ihr dann den Code UFO 2024 2024 einlösen. Das Ganze gilt nur für Neukunden.
Also, benutzt Finanzguru und Finanzguru Plus für eine detaillierte Übersicht über all eure Verträge und Konten und habt eure Finanzen komplett im Blick. Ich kann es nur empfehlen, benutzt es selber und finde es absolut fantastisch. Also viel Spaß mit dem Podcast UFO und einem glücklichen Finanzwelt. Dank Finanzguru.
Werbung.
Nee, schau schön The French Dispatch. Schau Dune.
Ja, ich habe jetzt Dune gesehen, ey, wirklich. Es ist manchmal wirklich eine Katastrophe, wenn man versucht, Dune noch so in den letzten 2 Wochen zu sehen, in denen der Film läuft. Nur noch in den schäbigsten Kinos, nur noch in 3 Kinos oder so. Ja. Alle davon voll gebucht und ich musste 50 Minuten mit dem Auto fahren in ein Kino.
Nein.
In dem es nicht mal so Kinobänke gab, so Kinoreihen, sondern einzelne Stühle. In dem Saal.
Warum?
Leinwand vorne.
Dune ist der größte Blockbuster der letzten Jahre. Der läuft überall.
Nein, eben nicht mehr. Und es läuft nur noch ein paar Kinos und die sind alle voll. Und ich war in einem Kino, in dem es einzelne, wie so Bürostühle, Bürostühle ohne Rollen. So standen die einfach in diesem Raum. Ich dachte mir, wenn in diesem Kino dieser Film mich verzaubern kann, dann ist er wirklich gut. Und ich sag mal, Denis Villeneuve, du hast es geschafft.
Hat es geschafft?
Selbst in dem Kino, wo nicht mal in OV, ich musste es in Deutsch anschauen, weil es gab keine OV-Vorstellung.
Nee, jetzt machst du dich einfach nur lächerlich.
Nein, es ist wirklich so. Es ist wirklich
aber wo
so.
Warst du? Warst du in der Nähe von Köln?
Ich musste ihn in Hamburg anschauen.
Ja, okay.
Und
glaube ich dir nicht.
Es gab
noch größer als Köln.
Es gab nichts anderes. Und also es ist vor allem, ich bin ja nicht oft in Kinos, wie völlig selbstverständlich für Leute es ist, die deutsche Version zu schauen, dass sie das nicht mal hinschreiben. Vorstellung in Deutsch oder Sprache Deutsch, sondern es wird einfach selbstverständlich davon ausgegangen,
ja, genau.
Dass es Deutsch ist und nach OV muss man explizit suchen.
Genau.
Nee, war furchtbar. Aber trotzdem, das ist für mich ein gutes Zeichen, dass wenn selbst in einem schäbigen Kino, also was heißt schäbiges, kleines Kino.
Nee, Büro, es war ja, ein Konferenzraum. Es war ein Konferenzraum, wo Jeff mal eben den Beamer angemacht hat.
Es war ein Konferenzraum mit einem Fernseher. Also da, selbst wenn da der Film dich verzaubern kann, aber anstrengender Film. Ich habe versucht, mir alle Namen zu merken und hatte wirklich so ein, ich packe meinen Koffer und nehme mit Hakonnen, Fremen, Asterides. Wirklich so, versuch, alle mir Namen zu merken, weil der Film ist ja 80% Worldbuilding irgendwie.
Ja.
Aber auch da
Name-Dropping.
Ist ein Name-Dropping. Ich find's immer toll, also da achte ich immer drauf, wie in so Fantasy-Science-Fiction-Welten, und ich glaube, das muss so sein, dass es auch Elemente gibt, die normal sind. Beispiel, die Hauptfigur, unser guter alter Timothy Chalamet oder Timothée.
Nee, aber sag mal den Namen. Wie ist er denn?
Paul.
Ja. Aber das meine ich
genau. Das ist einfach Paul.
Das war nämlich mein Kritikpunkt ganz am Anfang, bevor Dune überhaupt im Kino lief oder im Konferenzraum, war nämlich mein Kritikpunkt, castet doch nicht bei so geilen Franchises wieder die alten Nasen. Weil niemand ist bereit.
Timothy ist doch nicht alt.
Natürlich ist es.
Hey!
Es gibt doch nur 5 Leute, die.
Nichts gegen Timothy. Alter. Du sagst nichts gegen Timothy Chalamet, okay?
Nein, das mich nervt. Das ist mein Bay. Gleichen,
das ist
Bay. Ja, du wünschst, es wäre dein Bay. Aber es ist halt, ja klar, ich lieb den ja
Bullshit,
auch.
Bullshit, als wir ob alle jetzt in 100 den. Filmen, das ist ein Newcomer, der hat noch viel vor sich.
Ja, aber es ist immer der gleiche. Es ist in allen Filmen der gleiche.
Was?
Können die nicht mal neue Leute casten?
So vom Weg, du bist völlig vom Weg.
Können wir nicht mal neue Leute haben?
Nein, gerade der ist ja neu, was das angeht, als Hauptrolle in einem großen Franchise mit mehreren Teilen.
Es gibt doch mehr Leute als ihn und Tom Holland.
Wenn der jetzt irgendwie, wenn der jetzt Matt Damon mitgespielt hätte, dann wäre ich bei dir.
Nein.
Timothée Chalamet.
Aber jetzt mal ganz kurz. Es gibt doch wirklich nur bei diesen Rollen.
Bullshit.
Kleiner, junger, gut aussehender Leading Man.
Nein.
Hast du nur Timothy Chalamet und Tom Holland. Und es geht mir auf die Nerven. Es sind immer nur die beiden. Und darüber hinaus
nicht in einem großen, mehrteiligen Sci-Fi-Blockbuster.
Der spielt toll. Ich finde ihn toll. Wegen dem geht er ins Kino. Ich finde auch Zendaya super. Aber auch da.
Ja, die schaut in die Ferne.
Die ist auch überall. Lustigerweise spielt sie auch mit Tom Holland dann
Jetzt ist es albern.
Und dann bei den alten Nasen gehst du auch wieder auf die gleichen. Gehst du auf Skarsgård, gehst du auf Oscar Isaac, langsam reicht's mir mit den ganzen alten Namen, die wir schon alle kennen. Macht's doch mal wie George Lucas damals bei fucking Star Wars und castes a bunch of new shit.
Aber was ist denn mit den ganzen Schauspielern, die man noch nicht kennt in dem Film, die dir gar nicht aufgefallen sind? Das ist es nämlich. Du redest ja nicht über die neu sind, die du gar nicht kennst.
Aber das alles die Hauptcharaktere sind.
Naja, nicht alle. Was ist mit dem Kleinen, der an der Seite ist?
Ja, den habe ich jetzt nicht gekannt.
Ja. Aber ich wollte nur sagen, die Hauptfigur in diesen ganzen mit irgendwie Hakonnen, Fremen, Asteroides, mit diesen ganzen Sci-Fi-Namen, heißt Paul. Die Hauptfigur heißt Paul. Und seine Mutter heißt Jennifer. Mhm. Also in dieser ganzen Sci-Fi-Welt, wo alle coole Namen haben, die Hauptfiguren Paul und Jennifer. Und ich denke, das muss so sein. Weil in allen, also zum Beispiel auch bei Herr der Ringe.
Oder Onkel Owen und Luke.
Onkel Owen, ja, Owen und Luke. Weil auch bei Herr der Ringe zum Beispiel, wo du Figuren heißt, die heißt irgendwie Gombli, Gimbli, Gralezzo, Gawatzki, Gorbolodo. Es gibt auch einfach Sam.
Ja.
Einer muss normalen Namen heißen.
Sam.
Ja, Sam. Aber selbst bei den Hobbits, du hast Frodo, Pecco, Letto, du hast Piccolini, du hast die verschiedenen Leute.
Du hast Piccolini, Ramazzotti, das alle. So.
Aber du hast halt auch einfach Sam. Und das ist der einzige Normale in der gesamten Geschichte. Niemand hat sonst einen normalen Namen, außer Sam. Und den brauchst du. Du brauchst einen normalen.
Warum?
Das muss so sein.
Den Punkt habe ich nicht verstanden. Warum?
Na, ich versuche es ja abzuleiten davon.
Ja, ja, du reverse-engineerst.
Oder zum Beispiel bei Harry Potter, Harry. Nee, oder auch sein Vater James.
Der kommt aus einer ganz normalen Welt und ist ja wichtig, dass er der normal Dude aus der.
Nein.
Es ist nicht
nein.
Aber der kommt ja aus
seine Zauberereltern haben ihm den Namen gegeben. Harry Potter ist kein Muggelname, okay? Okay, haben wir uns verstanden.
Ja, aber das ist jetzt anders als bei den anderen Sachen. Das ist ja eine Welt, die in der echten Welt, auf die echte Welt beruht. Es gibt ja sozusagen die Erde im Kanon. Der ist ja aufgewachsen in London, der ist ja da zur Schule gegangen.
Ja, aber auch da haben die verrückte Zauberernamen Hagrid und Severus und sowas. Das sind ja auch keine normalen Vornamen. Da meine ich auch so, du brauchst einfach James, der könnte ja auch irgendwie Hobolop heißen oder irgendwie sowas. Oder Kringarletz oder irgendwie sowas. So weirde Voldemort-mäßig Sachen. Obwohl, der ist einfach auch Tom, ne? Voldemort ist auch einfach
Tom. Tommy.
Ist ein Tommy. Tomo!
Riddle.
Ja, stimmt schon.
Tom Riddle, auch kein böser Name.
Nee, der Riddle.
The Riddler. Ja,
ich glaube, es muss so sein, also falls ihr an einem Fantasy-Abenteuer arbeitet, macht nicht den Fehler und gebt allen Sachen kreative, weirde Namen, sondern habt auch mal Mut, die Schwester vom Hauptcharakter einfach
Katamaran.
Wenn die Hauptfigur Katamaran heißt, auch die Schwester einfach mal Katrin zu nennen, das ist erlaubt und ich glaube, es ist sogar gut.
Ja, ich habe auch mal angefangen, einen Sci-Fi-Film zu schreiben.
Ja, ich auch.
Und
haben wir hier sogar vorgelesen, meine Sci-Fi-Geschichte, falls du dich erinnerst.
Ja, darf ich nur mal fragen, von wann die war?
Da war ich ziemlich jung. 16.
Das glaube ich nämlich nicht.
Oder ich weiß irgendwie sowas, 16, 17, maximal ja,
okay.
18.
Es wird immer später auch, aber okay. Ich frage dich das in ein paar Jahren nochmal und dann sagst du, ja, das war kurz davor. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, wie es dir gefällt. Aber nee, und ich habe immer Probleme damit gehabt, am Anfang einfach selbstbewusst es mal durchzuziehen, diese verrückte Welt, die man da irgendwie im Kopf hat, so ein bisschen, aus Papier zu bringen. Weil es immer sich albern durchliest. Also es klingt immer, weiß ich nicht. Man verlangt sehr viel von den Leuten, die das lesen. Und dann habe ich mir deswegen mal George Lucas Star Wars in New Hope damals mal das Drehbuch, mit dem sie angefangen haben zu drehen, durchgelesen und so. Und das liest sich auch so. Also das sind einfach Leute, die einfach komplett all in gehen mit ihrem Charakteren und mit dem Worldbuilding.
Ja.
Und ich dachte auch so, wie genau beschreibt er denn jetzt die Figuren, diese weirden Aliens, die da in der Kantina zum Beispiel sind und so? Und der redet eigentlich immer von Alienwesen und sowas. Also der spricht jetzt auch nicht, sagt auch nicht das blaue Wesen mit den langen, der Twi'lek mit den langen Gesichtslappen. So, das kommt dann auch nicht. Also das ist ja dann auch was man dann anderen Departments überlässt. Also deine Aufgabe als Drehbuchautor ist ja erstmal nur eine Geschichte zu erzählen, noch nicht einen Film.
Ja. Yeah.
Und das fand ich schon interessant. Aber ja, hingekriegt habe ich es trotzdem nicht und habe es dann auch abgebrochen.
Ich bin gespannt. Also wir arbeiten ja noch intensiv an unserer Erotikgeschichte, was tatsächlich schwerer ist, als man denkt, da auch eine Geschichte mit einzubauen irgendwie.
Ja.
Und das irgendwie, also klar, plötzlich habe ich Respekt vor Pornoautoren. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss ja irgendwo anfangen. Es muss ja irgendwie Interior, morgens, Frau in Küche, so, da muss ja was losgehen.
Ja.
Das ist gar nicht so leicht.
Nö, wobei man weiß, bei Porn ist Gott sei Dank schon oft, wie es endet. Also das ist schon was sie jetzt, finde ich, so Serienautoren voraus haben, dass man, also man weiß, worauf
es gibt nicht so viele Spannungsmomente.
Worauf wirklich es hinausläuft.
Ja, das stimmt schon, ja.
Wir haben nämlich von euch wissen wollen, was sind tolle, könnt ihr uns gute Elfchen schreiben, erotische Elfchen.
Ja.
Wir haben vor einigen Wochen die Kunstform des Elfchens kennen und lieben gelernt. Ich liebe es immer noch.
11 Wörter.
Florentin hat gerade gesagt, er hat sich ein bisschen überfressen an Elfchen.
Ich glaube, mein Problem war, dass ich halt bevor du mich an diese Kunstform herangeführt hast, ich noch kein einziges Elfchen in meinem ganzen Leben gelesen habe. Und jetzt in den letzten 2 Wochen bestimmt 100 Elfchen von euch. Vielen, vielen Dank für die ganze kreative Energie, die da reingeflossen ist. Aber irgendwann ist auch gut.
Aber ganz ehrlich, ich liebe diese Kunstform. Ich muss immer lachen, was auch ein bisschen in der Natur der Sache liegt. Jetzt, ohne euch jetzt zu nahe zu treten, so toll eure Elfchen auch sind, aber diese Kunstform an sich ist einfach auch schon lustig.
Es ist aber auch eine L-Form, ne? Weil du hast ja ein Wort, zwei Wort, drei Wort, vier Wort, ein Wort. Also du hast so einen Aufbau.
Es ist selbst schon lustig, wenn man das sagt.
Ja, du hast so eine Sprungschanze, so einen Aufbau und dann radikales Abstürzen auf ein Wort.
Ein Wort, zwei Wort, drei Wort, vier Wort, ein Wort.
Ja.
Also du.
Es ist eine Pointenstruktur. Das letzte Wort ist notwendigerweise eine Pointe.
Das ist immer lustig auch, weil es halt so, weil es halt niemals an die Erwartungen des davor hingegen die Zeile. Es ist ein bisschen schwer vorzutragen, weil du hast halt diese Zeilenstruktur ist auch wichtig.
Und ihr versteht hoffentlich, dass wir auch nicht auf alle eure Elfchen eingehen könntet. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Schreiben. Aber Stefan hat die Gewinner gekürt, die besten Elfchen.
Nee, erstmal, also wir haben wieder eine sehr schwierige, verzweigte Aufgabe gestellt. Erotik-Elfchen. Ja, müsste aber auch kein Erotik-Elfchen sein. Deswegen haben wir auch andere normale Elfchen bekommen. Es kommen auch noch aus den Wochen davor von den Hörern, die ein bisschen zu langsam sind. Von denen kommen auch noch Elfchen. Heißt, wir kriegen jetzt einfach Elfchen. Ja. Das heißt, ich trage jetzt einfach Elfchen vor. Manche davon sind vielleicht ein bisschen schlüpfrig. So, Jan.
Ab wann könnt ihr feststellen, ob es sich um ein Erotik-Elfchen oder um ein Neutral-Elfchen handelt?
Wie vielen Wörtern?
Das ist mal die Herausforderung für die fortgeschrittenen Elfchen-Kondisseure von euch da draußen.
Jan schreibt, hier mein Elfchen. Anschläge, schwarz-weiß, mit kurzen Pausen. Seit Jahren ohrenbetäubender Lärm. Klavierspiel. Ich glaube, ich hätte Jan versucht, stark, so ein bisschen die Beziehung zu seinen Nachbarn zu verarbeiten. Fand ich gut.
Ja.
Jetzt kommt ein erotisches Elfchen.
Okay.
Von Jule. Vorschlag. Herzen klopfen. Buch wird aufgeschlagen. Körper verbiegen sich unnatürlich. Zerrung. Das finde ich sehr gut,
Elke. Sehr schön, ja.
Zerrung.
Buch wird aufgeschlagen.
Das habe ich nicht verstanden. Die Zeile habe ich nicht
verstanden. Aber du brauchst immer so ein, das nennt man den Nabel des Elfchens. Das, was nicht verstanden werden kann, der blinde Fleck, der das Elfchen aber erdet.
Du meinst, es ist jetzt der Geruch, was den Jennifer Lawrence beschrieben hat, dieser unangenehme Geruch, der den Geruch erst richtig geil macht. Ich finde das sehr lustig. Vorschlag, Herzen klopfen. Buch wird aufgeschlagen. Körper verbiegen sich unnatürlich. Zerrung. Mochte ich sehr. Sönke Tetzlaff schreibt, und das klingt wie eine Parodie auf meinen Namen, ein Elfchen. Also ich habe ein Elfchen zum Thema, naja, möchte ich noch nicht verraten. Gürkchen. Gekühlt, ruhend. Gläschen als Zuhause. Grünes Glück im Essigmantel. Genuss.
Schön. Schön.
Finde ich auch schön.
Hat jetzt nicht so diesen Überraschungscharakter, aber auf jeden Fall ein interessantes
Bild. Dafür ist es ein Alliterationselfchen. Ja. Alle Zeilen fangen mit G an.
Schön.
Und Gläschen als Zuhause finde ich auch das Süßeste, was jemals ein Mensch geschrieben hat.
Sehr, sehr süß, ja, Gläschen.
Kev, wahrscheinlich für Kevin, schreibt. Drache ist rot, säuselt im Wind. Das Leben fliegt vorbei. Tod.
Mit D oder mit T am Ende?
D.
D. Mhm.
Und Clary. Die Girls schreiben die heftigen Sex-Elfchen. deswegen hat Clary noch
so versauten Hörerin
ein tolles Elfchen geschrieben. Feucht. Titten hängen. Harte, steife Glieder. Komme ins dunkle Loch. Tropfsteinhöhle. Achso, euer Gregor und eure Clarissa.
Oh, okay, der wurde sogar zusammengearbeitet.
Also, der wurde zusammengearbeitet, weil der Doppel-Co-Autoren. Ja, das waren für diese Woche die Elfchen.
Wow, also, mir ist echt ein bisschen warm geworden.
Hot.
Nicht
schlecht. Wie kommt man auf sowas?
Also, falls ihr Schwierigkeiten habt beim Dirty Talk, ist ja für manche eine Herausforderung, versucht einfach mal während des Sex die Elfchenform anzuwenden. Vielleicht klappt das ja.
Dirty Talk, finde ich, ist eine Kunst, die ich noch nicht durchstiegen habe.
Es ist schwierig.
Wo ich gar keinen Bezug zu habe. Und ich bin der schlechteste Dirty Talker auf der ganzen, ganzen weiten Welt.
Auch nicht mal Gags oder so?
Nee, Gags, ja, doch, Gags schon. Aber das ist ja nicht, das ist das Gegenteil von Dirty Talk. Gag ist ja, das absolute Gegenteil. Das ist
Clean Talk.
The cleanest talk.
Ja.
Das kann ich gut. Aber dirty, nee, bei mir ist clean. Clean talk.
Ist wahrscheinlich auch so, könnte ich mir zumindest bei dir vorstellen, dass sowas wie Sexting oder so eher anspruchsvoll ist, weil du natürlich versuchst, gute Sachen zu schreiben.
Ja.
Und dich vielleicht nicht so ganz fallen lassen kannst in die Texterotik.
Das stimmt. Ich sag mal, Emojis helfen.
Vor allem die Aubergine.
Auberginen helfen.
Trägt eine Menge Gewicht.
Auberginen und Wassertropfen tragen dazu bei, loslassen zu können. Dennoch.
Das stimmt eigentlich. Die Emojis haben Sexting revolutioniert.
Dennoch, jetzt wo ich das gesagt habe, muss ich auch sagen, dass ich schon versuche, mit Relativsätzen, Nebensätzen zu arbeiten.
Satzzeichen,
ein bisschen anschaulicher zu sein. Satz, mein eh schon eher Satzzeichen-driven, richtige Semantik, Schriftdeutsch.
Mir ist auch aufgefallen,
steht mir im Weg.
Deine Erotik ist sehr satzzeichenlastig. Muss man wirklich mal sagen. Es was dein eigener Stil ist, was zu dir passt und es hat was Individuelles, was ja auch reizvoll ist. Aber es ist schon sehr grammatisch, muss man insgesamt schon sagen.
Man muss auch da ein paar Mal lesen, den Satz, um den zu verstehen, was also, der Erotik vielleicht ein bisschen im Weg
ja,
steht.
Ja, nein, also du verwendest den Plusquamperfekt wie kein zweiter als erotisches Stimulanzmittel.
Werden gefickt haben. Ich liebe auch Foto 2.
Ah, das machst du gut. Aber du lässt manchmal den Deutsch-LK raushängen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber auch das kann sexy sein.
Germanistikstudium Deutsch-LK wird raushängen, wird raushängen gelassen haben worden. Sein.
Sehr schön.
Ja. Nee, ich bin gespannt. Wir bleiben dran. Aber auch hier. Wir haben gesagt, es eilt nicht. Und dementsprechend
nee, Elfchen eilt nicht.
Sehe ich es noch nicht.
Elfchen eilt nie. Vielleicht bringen wir auch mal einen Band raus. Ich glaube, das ist so wirklich was, wo Verleger wirklich fluchtartig den Raum verlassen. Und man sagt so, wissen Sie, ich würde gerne mal ein Buch rausbringen. Ah, wirklich so witzige Anekdoten aus dem Alltag irgendwie so, was in der Richtung? Nee, so gesammelte Elfchen. Mhm. Oh. Shit. Vielleicht so auf jeder Seite ein Elfchen und gegenüber noch ein Bild, das dazu passt. Ach. Ja. Ich glaube, ich habe im Halteverbot geparkt. Entschuldigung, ich komme gleich wieder.
Wir zeigen hier heute Abend noch Dune. Es wäre schön, wenn Sie einfach jetzt den Raum, den Konferenzraum verlassen können. Wir machen heute Abend noch hier ein Screening. Ja, das stimmt schon. Aber ich wollte, das hätte ich mal, weil Buch und so, keine Ahnung, kann ich mich nicht, ich bringe nicht Selbstvertrauen auf, ein Buch zu schreiben. Ich hätte mal aber Bock, nach Japan zu reisen, 3 Monate. Wollte ich immer schon mal machen. Da bin ich dann. Da müssen wir auch gucken, wie wir dann aufnehmen. Anderes Problem. Müsst ihr euch nicht mit beschäftigen, liebe Hörer. Okay. Das ist unser Ding.
Es eilt nicht.
Das müssen wir dann mal logistisch klären, wie wir das überhaupt
genau.
machen.
Bitte schreibt dazu nichts. Keine Vorschläge, Orga-Tools, Zeitzonen. Nee,
wollte ich jetzt Link. Auch eigentlich gar nicht erwähnen.
Wie gesagt, das ist darum werden wir uns kümmern, wenn die Probleme entstehen.
Genau, wenn die entstehen, werden wir uns mit denen auseinandersetzen, lösen und vorbeiziehen lassen.
Ja.
Aber da wollte ich dann gerne, ich wollte von den Norden in den Süden reisen und gerne über jeden Zwischenstopp, den ich mache, diese ganzen 50 Zwischenstopps, ein Haiku schreiben.
Okay.
Und wow. Das wollte ich dann gerne veröffentlichen.
Ja?
In was Schönem mit irgendeiner Illustratorin, einem Illustrator.
Mit so einem Kunstleder-Einband irgendwie.
Ein schöner Einband.
Oder sowas, was zu Japan passt, irgendwie so ein Blüten.
Genau, alles auf Blüten.
Einband.
Mit einem Federn auf Blüten geschriebenes. Tolles, also, sehr teures
so,
Buch.
Aber auch dann so kalligrafiemäßig, dass dann alles schön auch.
Ja, genau, von so alten Kalligrafiemeistern auf Pergamentrollen geschrieben.
Ja.
Mit Tinte.
Oder halt, du könntest sowas schreiben, so wie ich die 90er erlebt habe irgendwie. Und dann so pro Kapitel Tamagotchi und irgendwie Alf oder irgendwie sowas in der Richtung. Das kommt gut an bei den Leuten, weil die können sich damit total gut identifizieren. Und sie sind ja eher so der crazy, verrückte Typ. Ich glaube, da können sie so ein paar witzige Anekdoten und noch mal einen ganz frischen Blick auf die 90er.
Die 90er übrigens, wirklich, kann ich nicht mehr hören. Ich kann die 90er nicht mehr ertragen. Tut mir leid.
Nee, keine Stranger Things
90er ist auch nicht Stranger Things.
Yeah.
Stranger Things ist
kein Fresh Prince mehr.
Nee, 90er mag ich nicht. Kann ich nicht
du hast abgeschlossen.
Musik mag ich nicht.
Du bist wieder voll in den Nullerjahren.
Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin mal kurz ehrlich.
Ja.
90er Jahre ist für mich ein Jahrzehnt, was sich stilistisch immer komplett verrannt hat. Sowohl mit Kleidung, sowohl mit Musik, sowohl mit Film, mit allem. Und damit will ich auch nicht erstmal nichts mehr zu tun haben.
Was hast du gegen Matrix? Was hast du gegen Fight Club? Was hast du gegen Star Wars Episode 1?
99.
Gegen Jurassic Park?
Nee, komm, jetzt ist albern. Jurassic Park war viel früher.
Na gut.
Ja, naja. Ich weiß ja, es gibt da Ausreißer. Ich meine jetzt ja nur mal einmal. Die 90er sind ja wirklich kein Jahrzehnt, was ich vermissen würde. Wenn man aus deinem Gehirn ein Jahrzehnt löschen könnte, müsste, was wäre es?
Ich schwierig. Die Nuller.
Die Nuller?
Die Nuller.
Die machen es
Jamba-Abo und die Abschlussklasse und all das. Das war eher so die Phase, die mich geprägt hat intensiv.
Ja, aber dann wärst du ja vielleicht ein anderer Mensch, wenn du sie nicht kennen würdest.
Ja, stimmt auch wieder.
Weiß ich nicht.
Stefan, wir verabschieden uns.
Okay.
Wünschen euch ein schönes Jahrzehnt. Und was sonst noch kommt?
Das klingt so, das ist die letzte Folge. Und dann dachte ich mir, was für eine enttäuschende letzte Folge das gewesen ist.
Es kann sein, vielleicht wird die Erde vernichtet in ein paar Stunden.
Nee, das kann wirklich sein.
Wir wissen es nicht, kann sein. Wünschen euch bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß. Haut rein, habt noch einen schönen Abend und eine schöne Woche.
Habt eine schöne Woche, macht's gut.
Und wir, und heben, wir ab.
Heben ab.
Macht's gut, ciao.
Ciao. It's a worst bird production.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.